So, und ich eröffne jetzt mal folgendermaßen. Weiß entwickelt eine Figur und greift den schwarzen Bauern an. Schwarz springt, bringt den Springer ins Spiel und deckt damit seinen Zentrumsbauern. Und dann mit dem Läufer greift eine neue Figur ins Geschehen ein. Ja, puh, das ist die italienische Eröffnung und zwar beim Schach. Schach erlebt ja in Corona-Zeiten einen Riesenaufschwung. Ein Grund dafür soll eine Netflix-Serie sein, das Damengambit. Da spielt sich ein Mädchen aus dem Waisenhaus an die Schachweltspitze. Und ein anderer Grund ist natürlich, Schachspielen ist ideal für den Lockdown, weil man das auch gut online spielen kann. Schach ist ein Spiel, das immer auch gerne von Klerus, von Ordensbrüdern und Schwestern gespielt wurde, aber paradoxerweise gleichzeitig vom Klerus geächtet wurde. Woher kommt das? Das bespreche ich jetzt mit Georg Schweiger. Er ist der Vorsitzende der Bayerischen Schach- und Kulturstiftung und die hatte vor einiger Zeit in Ebersberg, das liegt zwischen München und Wasserburg, jedenfalls im Ebersberger Rathaus die Ausstellung Schach und Religion veranstaltet. Ja, das ist ja schon paradox. Warum war denn das Schachspielen von der Kirche nicht gern gesehen?
Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Eine lange wechselvolle Beziehung. Vor allem betrifft die natürlich die Jahrhunderte vom 10. bis zum 18. Da war ja Schach vor allem im Adel und Klerus sehr verbreitet. Und ja, seit dieser Zeit, Sie haben ja richtig gesagt, es wurde ja in Klöstern gespielt. Es gab sehr viele Schachbücher, die Bischöfe und Geistliche veröffentlicht haben und. Aber andererseits wurde Schach halt nicht nur gepriesen, also sozusagen, man könnte sagen, Schach ist gleichzeitig gebenedeit und verdammt worden. Also gepriesen, geduldet und sogar verboten dann auch.
Was hat ihr denn gegen das Schachspiel?
Und sogar zerstört, ja. Das heißt, eine sehr wechselhafte Geschichte und zum Teil oft fast gleichzeitig. Das heißt, selbst im gleichen Orden gab es Gegner und Befürworter.
Und was haben die Gegner ins Feld geführt gegen das Schachspiel?
Ja, so klar ist es auch wieder nicht. Aber ich glaube, einer der Hauptgründe war, dass sehr viel um Geld gespielt wurde und es also gleich so wie auf eine Stufe mit Glücksspiel und Karten und so weiter gestellt wurde. Und das Spielen um Geld sorgt natürlich auch für Gewalt. Also dieser sehr friedliche geistige Wettkampf konnte da schon richtig ausarten, ja.
Und wie
das zum einen. Zum zweiten, Schach ist halt auch sehr, sage ich mal, salopp zeitfressend. Es kann auch eine Sucht werden. Und da haben natürlich viele orthodoxe Theologen gemeint, es würde vom Eigentlichen ablenken und man würde religiöse Pflichten vernachlässigen. Also zum Beispiel Bischöfe, die in den Augen von anderen einfach viel zu viel Zeit für Schach aufgewendet haben.
Und wie kam es dann dazu, dass ausgerechnet eine Frau, und zwar eine Ordensfrau, Patronin der Schachspieler geworden ist?
Ja, Sie sprechen das an mit Teresa von Avila. Das ist noch gar nicht so lange her. Es war, ja gut, es gab vorher eigentlich so eine, jetzt in Anführungszeichen, heidnische Schachgöttin oder Muse, die vielen Schachspielern auch bekannt ist, Kaiser oder Kaiser aufgesprochen. Und da es ja für alles Mögliche auch kirchliche Patrone gibt, hat man diese Lücke bemerkt und der spanische Schachverband hat 1941 einfach den Antrag gestellt, auch für Schach eine Patronin zu finden und ideal war nun tatsächlich Teresa von Avila.
Warum?
Die 1944 dann dazu erklärt wurde. Und ich meine, Teresa von Avila ist eine herausragende Persönlichkeit, die auch weit über den eigentlichen, ja, sage ich mal, katholischen Kirchenraum hinaus Begeisterung auslöst, ja, bei verschiedensten Gruppen.
Und die hat gerne Schach gespielt?
Sie hat in ihrer Jugend Schach gespielt und hat in ihren Schriften sehr viele Schachmetaphern verwendet, also Ausdrücke, Analogien, die aus dem Bereich des Schachspiels gekommen sind, zum Beispiel in ihrem Werk Weg der Vollkommenheit.
Jetzt haben
Sie deswegen hat sich das angeboten. Zum anderen auch, weil da passt vieles zusammen. Mindestens 7 verschiedene Gründe, warum sie eigentlich ideal ist. Sie ist ja 16. Jahrhundert, 1515 geboren. Und das war wirklich die Blütezeit des europäischen Schach, vor allem in Spanien. Und zu dieser Zeit war Schach äußerst populär. Vor allem muss man eines noch sehen, dass Ende des 15. Jahrhunderts gab es große Änderungen bei den Schachregeln. Und zwar, das Spiel wurde viel dynamischer dadurch, dass eingeführt wurde, dass die Dame weitschrittig wird, also über das ganze Brett ziehen kann. Vorher konnte die Dame nur ein Feld, so wie der König geht.
Das ist ja schon fast was für Eingeweihte, was Sie uns da jetzt erzählen.
Ja, das war eine richtige Revolution. Die Dame als plötzlich als stärkste Figur. Und da passt es natürlich wunderbar, wenn eine Frau vertreten wird.
Ja, absolut.
Und noch dazu eine so eigenständige, die gegen die starre Männerhierarchie gekämpft hat und auch mit klugen strategischen Vorgehensweisen einiges erreicht hat.
Wie ist es denn heute mit Schach und Kirche? Hat sich das Verhältnis entspannt?
Ja, hat sich entspannt. Heute merkt man vor allem im Islam das noch sehr stark. Aber heute, ich meine, Schach wurde ja bei uns, ist es ja so, Schach war ja dann nicht mehr das Spiel des Klerus, sondern zur Zeit der Aufklärung, also 18. Jahrhundert, ist es ja voll ins Bürgertum gekommen. Ja. Mhm. Und seit dem 19. Jahrhundert gibt es dann Schachvereine. Das heißt, es hat sich ganz anders entwickelt.
Sagt Georg Schweiger, Vorsitzender der Bayerischen Schach- und Kulturstiftung. Vielen Dank, dass Sie uns von der Verbindung Schach und Religion bzw. Kirche erzählt haben.
Ja, danke, gerne. Tschüss.